sondern sehen, was dein Licht erleuchtet in unserem Leben. Amen. Ich möchte gerne eine Reihe anfangen mit euch. Heute eine Reihe, die uns über ein paar Wochen begleiten wird, in den Herbst hinein. Und ich möchte gern mit euch über ein Thema reden, über das keiner gerne redet. Und mit keinem, da meine ich jetzt gar nicht nur unbedingt die Leute draußen in der Welt, die mit dem Thema vielleicht noch weniger anfangen können wie wir, sondern auch wir. Für uns ist das immer ein unangenehmes Thema. Ich würde gern ein paar Wochen mit euch über Sünde reden. Das ist heute sehr verpönt, über Sünde zu reden. Das wird auch schnell als anmaßend empfunden, wenn andere Menschen zu einem über Sünde reden, weil das soll doch mal jeder vor der eigenen Haustür kehren, ja, und hat selber genug Dreck am Stecken und dann muss man nicht auch noch die anderen darüber belehren. Also die Welt um uns her hat ein großes Problem mit diesem Thema, auch ein Problem, das dahin geht, dass das Thema einfach in vielen Stellen gar nicht mehr auftaucht und höchstens noch so irgendwie verwendet wird, wenn jemand gegen seinen Diätplan verstoßen hat und so und sonntagmittags irgendwie drei Stücke Schwarzwälder gegessen hat und dann hinterher sagt, jetzt habe ich aber gesündigt, ja. Aber so im großen Ganzen Denken taucht dieses Wort ja gar nicht auf. Und wenn wir dann auftauchen und über dieses Wort reden, dann werden wir ganz schnell schief angeschaut als Menschen, die kommen und die Moralkeule schwingen. Das darf man jetzt auch gar nicht so abwerten. Man muss vielleicht mal versuchen, das durch die Augen der Menschen um uns her zu sehen und festzustellen, dass es vielleicht auch nicht immer ideal ist, wie über Sünde geredet wird. Das Reden über Sünde wertet ganz schnell Menschen ab. Weil nämlich nicht nur in Frage gestellt wird, was jemand tut, sondern ganz schnell in Frage gestellt wird, was jemand ist. Und dann kommen wir im nächsten Satz und versuchen zu sagen, dass Jesus diesen Menschen unglaublich liebt, aber für viele Menschen ist es schwer zusammenzubringen mit dieser Aussage, dass gleichzeitig gesagt wird, was du bist, ist völlig falsch und nicht in Ordnung. Das zweite ist, dass sich Menschen entmündigt fühlen, wenn sie das hören, weil es ganz schnell so rüberkommen kann, als dass wir Christen natürlich die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und alle anderen irgendwie nicht fähig sind, das Richtige zu sehen und zu tun und irgendwie moralisch gut und anständig zu leben. Und es wäre falsch und ein Kurzschluss so zu denken, denn es gibt auf dieser Welt Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben und die sehr gute Dinge tun und die mit sehr viel Weisheit unterwegs sind. Und so einfach diesen Gegensatz so schwarz-weiß aufzumalen, alle Christen wunderbar, alle anderen furchtbar schlecht, das funktioniert nicht und das merkt jeder, auch die Menschen um uns her. Und es wirkt natürlich ganz schnell anmaßend, wenn man kommt und über Sünde redet. Und es wird natürlich dann auch ganz schnell immer betont, wenn auch die Medien heute, und gar nicht so zu Unrecht, immer eine große Freude dran finden, dann ganz schnell darauf zu zeigen, was in den christlichen Kreisen, in den Kirchen ja auch alles falsch läuft. Und da haben sie ja recht, denn die Dinge, die sie aufzeigen, die sind ja nicht irgendwie erfunden oder sonst was, sondern das sind wirkliche Fehler, auf die man dann die Finger legt und zeigt, naja, also die, die hier über Sünde reden, die sind ja selber Sünder. Im Grunde genommen, Thorsten Dietz, einer, der ein Buch geschrieben hat über Sünde im letzten Jahr, das ich übrigens sehr empfehlen kann, der schreibt, dieser Code, also das Wort Sünde, ist im Grund hoffnungslos beschädigt. Da können Menschen nichts mehr anfangen damit. Und was macht man dann daraus? Dann reden wir halt nimmer über Sünde, oder was? Naja, unser Auftrag ist ja, Evangelium zu reden. Evangelium, das ist uns allen klar, Evangelium heißt gute Nachricht. Da geht es um Gott, der die Menschen so sehr liebt, dass er in Jesus Christus selbst Mensch wird und auf diese Welt kommt. Aber damit ist Evangelium ja nicht zu Ende. Denn dieser Gott, er liebt die Menschen so sehr, dass er in Jesus Christus die Sünde der Welt auf sich nimmt und sie ans Kreuz trägt. Und dass dann dieser Jesus, der die Sünde überwunden hat, auch den Tod überwindet und aufersteht und damit für alle, die an ihn glauben, ewige Hoffnung gibt. So weit geht das Evangelium ja. Und wer versteht, was diese gute Nachricht beinhaltet, der merkt natürlich ganz schnell, man kann über diese gute Nachricht nicht reden, ohne irgendwann dann auch über Sünde zu reden. Das ist Teil dieses Ganzen. Die Sünde ist nicht die gute Nachricht. Aber die Antwort, die Gott auf die Sünde hat, ist die gute Nachricht. Sünde ist nicht das Hauptthema. Sünde ist nicht das Thema, das Gott uns beauftragt hat, in die Welt zu tragen, sondern das ist ganz klar. Das zentrale Thema auch der Bibel ist Jesus Christus selbst. Das fleischgewordene Wort Gottes, Gott, der uns nahe kommt und der seine Liebe für die Menschen zeigt. Wir fangen bei Jesus an, wenn wir reden. Und wir hören bei Jesus auf, wenn wir reden. Es geht immer und ausschließlich um diesen Jesus. Aber wenn man über diesen Jesus redet, der eben kam als das Lamm Gottes, um die Sünde zu tragen, dann kann man nicht auf das Thema Sünde verzichten. Das heißt, wir müssen irgendwie vielleicht auch lernen, neu über Sünde nachzudenken und neu über Sünde zu reden, auch wenn uns das selbst schon schwerfällt. Auch deswegen, weil, naja, das wäre so einfach, wenn wir über Sünde einfach neutral reden könnten, so als Beobachter von außen, so dieses Phänomen mal beobachten und beschreiben und andere Menschen, die damit zu kämpfen haben, das irgendwie nahezubringen. Aber das können wir ja nicht. Ich habe einen Witz gehört, der das aber vielleicht ganz gut auf den Punkt bringt. Da begegnen sich drei Fische. Also zwei davon, die sind schon miteinander geschwommen und da begegnet ihnen ein dritter. Und weil man unter Fischen anscheinend freundlich ist, da grüßt man sich freundlich und sagt, ah, guten Morgen, wie ist das Wasser heute? Und damit dreht sich der dritte Fisch um und schwimmt weiter. Er hat ja jetzt höflich gegrüßt und die anderen zwei bleiben allein zurück. Und da schaut der eine den anderen verdutzt an und sagt, was ist eigentlich Wasser? Naja, weißt du, als Fisch, wenn du nie was anderes gekannt hast, wenn du da mittendrin bist und gar nie wahrgenommen hast, dass es trockenes Land gibt und alles, dann kannst du dir vielleicht gar nicht vorstellen, was Wasser ist. Das bringt es vielleicht ganz gut auf den Punkt, weil das nämlich unsere Situation beschreibt und das muss uns bewusst sein. Wir reden über Sünde nie als Außenstehende. Ja? Wir reden über Sünde auch in der Begegnung mit Jesus Christus, nie auch als Menschen, die wohl sagen, naja gut, das war mal, ja, da habe ich auch mal erlebt, ja, und früher, als das mal mein Problem war, ja, da war das so und so, aber jetzt stehe ich da ja drüber und jetzt kann ich dir, wenn du da noch drin stehst, vielleicht auch mal sagen, wie das ist. Wir reden über Sünde als Fische im Wasser, als Menschen, für die Sünde auch heute noch Teil unserer Lebensrealität ist. Und es gibt niemand, der von sich behaupten kann, dass das nicht so ist. Solange wir in dieser Welt unterwegs sein, wird uns die Sünde umgeben, wird es Teil unserer Lebenswirklichkeit sein. Und wir reden da als Menschen, als Sünder miteinander. Wir reden glücklicherweise, muss man natürlich sagen, aber auch als Sünder, die eine zusätzliche Perspektive haben, weil Jesus nämlich mit unserer Sünde was macht. Und selbst wenn ich heute Mittag hingehe und wieder sündige, dann weiß ich, er ist treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt. Also ich rede über Sünde dann schon anders, wie andere Menschen über Sünde reden können, aber ich rede über einen Teil meiner Lebensrealität. Wie reden wir dann über Sünde? Vielleicht wäre es ja ganz gut, von der Bibel zu lernen, wo das ja ein sehr großes Thema ist, nie das zentrale Thema. Das zentrale Thema ist immer das Heil, das Gott bringt in Jesus Christus. Aber ein Thema, das dazugehört zu diesem ganzen Komplex. Und die Bibel, die sehr lang und breit darüber redet, die macht es wie in vielen anderen Bereichen auch, indem sie Bilder verwendet. Bilder, die aus der Lebensrealität der Menschen kommen und die uns helfen, ein Stück weit zu greifen, was oft auch schwierig zu greifen ist, weil es uns geht wie den Fischen mit dem Wasser. Und deswegen würde ich gern in den nächsten Wochen versuchen, mit euch an ein paar Bildern dieses Thema zu greifen. Aber immer, und das ist mir wichtig, aber immer nicht, um nur über Sünde zu reden. Ich habe die Predigtserie ganz einfach Sünde genannt, weil wir über Sünde reden müssen. Aber wie gesagt, das darf ja nie unser Schlussthema sein. Unser Schlussthema ist immer Jesus. Deswegen würde ich gerne an verschiedenen Bildern, unter verschiedenen Aspekten dieses Thema mit euch beleuchten. Und zwar immer letztlich auf dem gleichen Weg. Ich möchte ein Bild mit euch anschauen, aus der Bibel auch raus, ein Bild zum Thema Sünde. Ich möchte gern auch moderne Bilder mit reinziehen, die die Menschen kennen heute in der heutigen Welt und die das ähnlich beleuchten können. Und möchte dann von dieser Beschreibung der Sünde weitergehen zu der Frage, welche Rolle spielt jetzt Jesus? Denn um ihn geht's ja immer. Wenn wir nur über Sünde reden, dann gehen wir alle heim und sagen, jetzt wissen wir ganz viel über Sünde, aber was hilft uns das weiter? Weiterhelfen tut uns immer nur Jesus. Also immer die Frage, welche Rolle spielt Jesus? Und das dann nochmal unter zwei Unterfragen, nämlich, was heißt das jetzt für mich? Ganz persönlich, weil ich bin ja nicht ausgeklammert. Ja? Ich bin ein Kind Gottes, aber Sünde ist immer noch Teil meiner Lebensrealität. Und dann als zweite Unterfrage, was heißt das für meinen Umgang mit anderen, denen ich ja begegne, denen ich auch Zeugnis sein soll von diesem Jesus, der die Sünde der Welt trägt. Also das wäre so der Weg, den ich mir vorstelle, so für die nächsten Wochen. Und das probieren wir heute mal miteinander anhand eines ersten Bildes, das aus diesem Text schon rausgeht. Denn dieser Text beschreibt ja zunächst mal eigentlich eine Wundergeschichte. Da wird ein Mann geheilt, da geht es um ganz körperliche Dinge. Ja, der Mann, der blind geboren ist und hier plötzlich sehen kann. Aber man merkt schon in den ersten Zeilen, dass es ganz schnell auch um eine andere Dimension da drin geht. Und da schauen wir mal rein. Zurück in unsere Welt zunächst mal. Es ist eine Szene, die jeden Samstag fast irgendwo stattfindet. Irgendwo in einem deutschen Stadion wird Fußball gespielt in der Bundesliga und ganz oft passiert dann sowas in der Art, da hat dann ein Stürmer den Ball ideal vor den Fuß bekommen und er stürmt drauf zu, die gegnerische Abwehr, die hat total geschlafen, der Weg ist frei zum Tor, der Stürmer stürmt drauf zu und man merkt schon, den kann nichts mehr aufhalten, das Tor ist schon so gut wie im Kasten, als im letzten Moment doch noch ein Spieler der gegnerischen Abwehr völlig unfair dazwischen grätscht und nicht nur den Ball weghaut, sondern den Stürmer auch noch gleich mit um. Im Strafraum natürlich. Der Schiedsrichter, der 2 Meter daneben steht, der lässt das Spiel einfach weiterlaufen und tausende von Fans auf irgendwelchen Sitzen im Stadion oder auf irgendwelchen Sofas vor dem Fernseher fragen sich, wie kann man bloß so blind sein? Ja? Kommt es irgendwoher bekannt vor? Blindheit ist ein Bild, das in der Bibel ganz, ganz oft verwendet wird, um das Thema Sünde zu beleuchten. Das merkt ihr auch hier in diesem Text und das merkt man an ganz vielen anderen Stellen, schon allein an dem Ansatz, dass die Bibel ganz viel über Gott und die Welt in den Gegensätzen von Licht und Finsternis redet. Licht ist ein Riesenthema in der Bibel. Im 3. Vers der Bibel wird Licht zum ersten Mal erwähnt. Ne? Da sprach Gott, es werde Licht und das Licht strahlt auf. Und dann später wird dieses Licht als Bild Gottes selbst verwendet. So ganz typische Stellen im Neuen Testament, zum Beispiel 1. Johannes 1, 5. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Jesus selbst sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Und so wird das vorgestellt, also das Licht Gottes, das hineinleuchtet in die Finsternis. Und da sind wir froh drüber, denn es ist Teil dieser guten Nachricht und Teil der Hoffnungsbotschaft, das dann uns aus der Dunkelheit in das Reich seines Lichts hineinbefördern kann, so dass Jesus dann letztlich sogar von uns sagen kann, ihr seid das Licht der Welt und lasst es jetzt leuchten. Das heißt, mit Gott kommt Licht ins Dunkel. Paulus schreibt im Epheser, alles, was aufgedeckt ist, ist dann im Licht, als das, was sichtbar ist, was es wirklich wird. Und die Begegnung mit Gott, die bringt Licht ins Leben hinein. Das ist so eine Grundaussage der Bibel. Und demgegenüber, diesem Licht- und Dunkelkontrast gegenüber, steht dann eben immer die Tatsache, dass es offensichtlich Menschen gibt, die dieses Licht nicht sehen. Also Licht in der Dunkelheit nicht sehen ist schon ziemlich schwierig, grundsätzlich mal. Ne? Deswegen kann ja Jesus solche Bilder machen, wie die Stadt, die auf dem Berg liegt, die bleibt nicht verborgen und die Lampe, die im Raum steht, die kann man sehen und alles, weil Licht die Dunkelheit durchdringt, verdrängt und trotzdem kann man dieses Licht nicht wahrnehmen. Und so finden wir auch quer durch im Alten Testament, schon in den Gesetzen, da haben wir dann irgendwelche Verse von bestechlichen Amtsträgern, die blind geworden sind für das Unrecht. Gottes Volk wird es immer wieder vorgeworfen, gerade von den Propheten an vielen verschiedenen Stellen. Ich lese mal eine, Jesaja 42. Macht eure Ohren auf, ihr Schwerhörigen, macht eure Augen auf, ihr Blinden, damit ihr etwas seht. Ihr meint, der Herr sieht und hört nichts, aber wenn hier einer blind und taub ist, dann seid ihr es. Das Volk, das er zu seinem Diener erwählt und zu seinem Boten bestimmt hat. Ihr habt Augen zum Sehen und seht nichts. Ihr habt Ohren zum Hören und hört nichts. Also das ist immer wieder der Vorwurf. Ja, ihr seid blind. Gott tut was und ihr bekommt nichts mit davon. Das kann offensichtlich im persönlichen Leben auch stattfinden, wenn wir dann Gebete lesen, wie im Psalm 19, wo es darum geht, Herr, vergib mir die verborgenen Sünden. Da geht es um Dinge, die ich selber gar nicht wahrnehmen kann und trotzdem vor Gott bringen und sage, Gott, wenn ich es nicht sehe, du siehst es. Und in deinem Licht, da lass auch diese Sünde dann verschwinden. Und dann dieser Text hier. Man muss ja schon fragen, wenn es um dieses Thema Blindheit geht. Also könnte man jetzt denken, naja, da kann man ja nichts dafür. Ja, aber für diese Art der Blindheit, über die Jesus hier dann plötzlich redet, da kann man dann wohl schon was. Diese Geschichte nimmt ja plötzlich eine Wendung, die wir da gerade gelesen haben. Also wie gesagt, am Anfang geht es ja zunächst mal um ein ganz gewöhnliches Wunder. Ne? Also ein Mann kann nicht sehen und von Geburt an. Und jetzt kommt Jesus, der schon so viele Menschen geheilt hat und er heilt auch diesen Mann. Das könnte man ganz kurz zusammenfassen. Da bräuchte man eigentlich nicht die 41 Verse, die Johannes dann braucht, um das zu beschreiben. Wenn nicht von Anfang an da schon ein anderes Thema mit reinspielen würde in diese Geschichte. Das fängt schon bei den Jüngern an, die versuchen, die Blindheit des Mannes jetzt irgendwie in ihrer Erklärung zu verknüpfen mit Sünde. Wir fragen ja, wer ist denn schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Und die Pharisäer, die sind auch nicht besser, die bringen ganz schnell auch das Thema Sünde mit rein. Und am Ende hat Jesus das letzte Wort und er stellt letztlich die Frage, wer jetzt eigentlich in der Geschichte die wirklich Blinden sind. Ich meine, das ist ja schon ziemlich krass, wenn dann der blinde Mann, der ein einfacher Mann aus dem Volk ist, keine große Bildung, nichts groß studiert oder sonst was, der nicht viel weiß über Bibel und Lehre und Theologie und sonst was, wenn der vor den Lehrern des Volkes steht und die eigentlich also zur Schau stellt und sagt, ja, wie kann das sein? Guck mal, der Mann hat mich geheilt, ich weiß, der hat mich geheilt. Ihr wisst anscheinend gar nichts über diesen Mann. Wie kann das sein? Und dann merkt man plötzlich, und das ist das, was Jesus ja dann auch sagt, dass hier offensichtlich die Sehenden die Blinden sind. Es geht um die Blindheit der Sehenden, es geht um die Illusion des Sehens. Da gibt es Menschen, die denken von sich, sie haben alles verstanden, die denken von sich, sie haben alles gesehen. Es geht um die Illusion des Verstehens und des Rechthabens und des Gerechtseins. Da fallen einem ganz schnell andere Geschichten ein, wie diese berühmte Begegnung von dem Pharisäer und dem Zöllner, die beide im Tempel stehen vor Gott. Und der eine, der weiß ganz genau, dass er gerecht ist vor Gott und der kann alles aufzählen, ja, warum das so ist. Und der hat also wunderbar, der kann das begründen und alles. Und der andere, der steht da und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und dann fragt Jesus, und wen nimmt Gott dann an am Ende? Und der Sehende, der alles zu wissen glaubt, der alles versteht und weiß, der ist dann plötzlich der Blinde. Kann man wirklich so blind sein? Man kann offensichtlich. Das ist was in unserer heutigen Zeit in ganz anderen Bereichen immer wieder festgestellt wird. Eines der großen Schlagworte der letzten Jahre ist, dass man in einer Blase leben kann hier in dieser Welt. Das lässt sich ganz gut zeigen im Internet, mit den sozialen Netzwerken, wo sich Menschen treffen. Die Tatsache ist, man kann sich so sehr umgeben mit Menschen, die alle die gleiche Meinung haben und alle immer nur in eine Richtung reden, dass man am Schluss überzeugt ist, alle denken so und das ist die Wahrheit und es gibt gar keine andere Sicht. Das funktioniert mit so ziemlich jeder Position, kann man das machen und man hat dann plötzlich ein sehr eingeschränktes Bild der Welt. Man lebt in einer Blase, sagt man. Man bekommt die Realität als solches gar nicht mehr mit, denkt aber, man weiß sehr gut Bescheid über die Realität. Man glaubt zu sehen, sieht aber nicht. Es gibt einen Film, der ist inzwischen schon ein bisschen älter. Ich habe ihn diese Woche nochmal extra angeguckt in der Vorbereitung von dieser Predigt und war schockiert, wie alt der schon ist. Was heißt, ich bin ja auch so alt, weil ich den irgendwie noch in Erinnerung habe, wo der rauskam. War doch schon 1999. Da haben die Wachowski Brothers, zwei amerikanische Regisseure, ganz interessant, die heißen Brüder, in der Titelangabe sind aber Schwestern in Wirklichkeit, aber ist egal. Die haben einen Film, dann später eine ganze Trilogie rausgebracht mit dem Titel Matrix. Ich weiß nicht, wer sich daran vielleicht noch erinnert. Der erste Film, auf den ich mich hauptsächlich beziehen will, fängt an irgendwo in einer Welt in nicht allzu ferner Zukunft, eine sehr düstere Welt, wo es den Menschen nicht besonders gut geht. Und sie erzählt die Geschichte von einem jungen Computerhacker namens Neo. Einem Mann, der in dieser Welt irgendwie gedrängt ist von einer Unzufriedenheit, von dem Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwie muss es doch mehr geben im Leben. Und er begegnet dann nach langer Suche einem berühmten, gefürchteten, gesuchten Mann namens Morpheus und der erzählt ihm eine völlig schockierende Wahrheit, nämlich er sagt, Neo, alles, was du bis jetzt kennst als deine Welt, alles, was du bis jetzt erlebt hast und alles, was du als Realität wahrnimmst, ist in Wirklichkeit nichts weiter als eine große Computersimulation, da ist nichts echt dran, das wird dir alles vorgespielt, ja, und mit einem Schlag muss der Neo erkennen, dass alles, was er bis jetzt gesehen hat, eine völlige Illusion ist. Das ist so ein bisschen das, was Jesus hier den Pharisäern letztlich sagt. Ihr meint, ihr seht. Ihr meint, ihr wisst Bescheid. Aber ihr seid die wirklich Blinden in dieser Sache. Kann man so blind sein? Kann man das Licht Gottes wirklich übersehen? Kann man wirklich nicht begreifen, was Gott tut aus Liebe für die Welt, wenn es doch so offensichtlich und groß ist in Jesus Christus? Ja, man kann offensichtlich so blind sein. Man kann in der Matrix, in dieser großen Illusion leben, dass es Sünde, Blindheit, ein völliges Verlorensein in einer Realität, die mir vorspiegelt, dass doch alles in Ordnung ist, die Gott einfach ausblendet und sein Licht und was er tut. Man kann so blind sein, das ist tragisch. Und jetzt könnten wir an der Stelle natürlich stehen bleiben und könnten uns lang und breit unterhalten über, wie furchtbar diese Welt ist und wie gut es ist, dass wir das Licht Gottes gesehen haben und wie schade das ist, dass andere Menschen immer noch blind sind. Mit Evangelium hätte das allerdings sehr wenig zu tun an dieser Stelle. Evangelium wird es an der Stelle, wo wir Jesus mit ins Spiel bringen. Und deswegen lesen wir heute Morgen ja diese Geschichte, die eben auf mehreren Ebenen spielt. Und wo es, das merkt man ganz schnell, eben nicht nur um die körperliche Heilung eines blinden Menschen geht, sondern um viel, viel mehr. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit die, die nicht sehen, sehend werden. Wir reden heute Morgen nicht nur über die Blindheit, die die Sünde mit sich bringt. Die Blindheit, in der die Sünde die ganze Welt gebracht hat, sondern wir reden zuerst unser allermeisten über Jesus, der die blinden Augen öffnet. Und zwar nicht nur körperlich, sondern der blinde Menschen, auch geistlich blinde Menschen, sehen macht. Darüber reden wir. Wir reden über das größte Wunder, das geschieht, und zwar nicht nur als historische Geschichte. Da gab's halt mal in Israel einen Mann, der konnte nicht sehen von Geburt an, und dann, oh toll, Gott hat ihn geheilt, sondern wir reden über eine Geschichte, die sich auf einer anderen Ebene immer und immer wieder wiederholt, weil ja, Sünde hat ganz viel mit Blindheit zu tun, aber Gott öffnet blinde Augen. Das ist das Wunder, das Gott an dir und mir tut und das er gerne an den Menschen um uns her tun möchte. Und das sieht man in der Begegnung mit diesem Jesus. Jesus öffnet den Menschen ihre Augen. Es zieht sich durch seinen Dienst und zwar nicht nur in den körperlichen Heilungswundern, sondern auch in ganz anderen Bereichen. Jesus öffnet den Menschen die Augen für ihre Sünde. Das fängt ganz am Anfang schon an, so eine typische Geschichte. Ne? Ganz am Anfang, Jesus beruft sich seine Jünger, Lukas Kapitel 5. Ne? Da sind dann diese Fischer am Ufer des Sees und die haben die ganze Nacht gefischt und sie haben nichts gefangen. Und dann kommt dieser Jesus und auf sein Wort hin werfen sie noch einmal die Netze aus, obwohl jeder Fischer völlig weiß, dass es völliger Blödsinn ist, am Tag rauszufahren, wo die Fische sowieso nicht kommen, und ins tiefe Wasser rauszufahren, wo man doch viel besser im flachen Wasser fischt und alles. Aber sie tun es auf sein Wort hin und dann geschieht ein Wunder. Und dann kann man ja als Fischer jetzt zunächst mal sagen, jetzt fahren wir zurück und wir freuen uns alle und wir jubeln über das große Wunder, das Jesus getan hat. Aber der Petrus, der das miterlebt, der steigt aus dem Boot und der sagt, Herr, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das ist das, was Petrus aus diesem Wunder sieht. Denn Petrus werden in der Begegnung mit Jesus als allererstes mal die Augen geöffnet für das, wer er ist. Und es zieht sich durch die Begegnungen mit diesem Jesus. Der Jesus öffnet den Menschen die Augen für ihre Sünde. Aber er öffnet den Menschen auch die Augen, dass es eine Antwort gibt, eine Antwort Gottes auf diese Sünde, für diese Lösung. Auch das fängt schon am Beginn seines Dienstes an. Da lesen wir ja im Johannes Kapitel 1, wie dieser Jesus kommt zu Johannes, dem Täufer, der seinen Dienst tut. Und er kommt zu Johannes und als dieser ihn kommen sah, heißt es dort, rief er, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Also auch das sehen Menschen in diesem Jesus. Hier kommt Gott und er schafft eine Lösung. Also Gott kommt nicht nur und reibt den Menschen ihre Sünde nochmal richtig rein und an diesem Jesus können sie erkennen, dass ihr Leben nicht in Ordnung ist und dann fühlen sich alle noch schlechter als vorher, sondern Gott kommt und ja, er zeigt den Menschen ihre Sünde, aber dann nimmt er sie ihnen auch in Jesus. Und drittens, Gott öffnet den Menschen die Augen für die Liebe Gottes. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er seinen einzigen Sohn uns gab. Das ist es, was passiert, wenn Jesus kommt. Wenn Jesus selbst seinen Dienst beschreibt, dann kommt es immer wieder mit den blinden Augen, die aufgehen. Da wird dann dem Johannes, dem Täufer, mitgeteilt, der wissen möchte, wer ist dieser Jesus? Was macht er denn jetzt genau? Und das heißt, dann geht er doch zurück zum Johannes, der das fragen lässt durch seine Anhänger und sagt ihm, was ihr seht, der Geist des Herrn ruft, Blinde sehen, sagt Jesus, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Aber das erste ist, blinde Augen gehen auf. Und zwar nicht nur körperlich blinde Augen. Jesus selber definiert seinen Auftrag so, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen. Das tut Jesus. Das Zentrale, über was wir reden, ist nicht die Tatsache, dass die Sünde die Welt blind macht, sondern das Zentrale, über was wir reden, ist, dass Gott dieser Blindheit begegnet in Jesus Christus und dass er die Augen öffnet. Auch nach Jesus, nennen Paulus, fällt es sprichwörtlich wie Schuppen von den Augen und Jesus selbst verspricht, dass wenn er geht, dass es weitergehen wird. Denn nach ihm, sagt er, da kommt der Heilige Geist. Da kommt der Tröster. Und wenn er kommt, Johannes 16, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für ihre Sünde, für die Gerechtigkeit und das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, nämlich darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herr dieser Welt verurteilt ist. Also es geht weiter, dieser Prozess. Durch den Heiligen Geist, sagt Jesus, werden weiterhin blinden Menschen die Augen geöffnet. Und sie werden sehen. Sie werden sehen, wie Gott mit seinem Licht in die Dunkelheit kommt. Und dieser Heilige Geist, der ist hier und heute bei uns da. Und wir erleben das und wir glauben da weiter dran, dass er das tut. Und wisst ihr, das ist auch ein Punkt, warum ich gar keine Angst habe, wenn wir uns an manchen Punkten manchmal auch nicht einig sind darüber, was jetzt genau als Sünde zu betrachten ist und was nicht. Wo wir das nicht auseinandersortieren können, da kann es einer ganz sicher, nämlich der Geist Gottes. Und seine Aufgabe ist es, Menschen ihre Sünde vor Augen zu halten. Und da habe ich vollstes Vertrauen auf ihn, dass er das dann auch kann und dass er das richtig tut. Gott macht heute noch blinde Augen sehend. So, Evangelium. Ne? Sünde, Blindheit, Gott macht blinde Augen sehend, das ist die Antwort. Und die Frage ist, was heißt es jetzt für mich? In einer der vielen blinden Geschichten, die von Jesus erzählt wurden, einer der eindrücklichsten vielleicht für mich zumindest, in der Geschichte von Bartimäus, da sitzt dieser blinde Mann am Straßenrand und er ruft laut: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und nachdem dann andere versucht haben, ihn abzuhalten von Jesus, da kommt er zu Jesus. Dieser blinde Mann, es ist völlig offensichtlich, dass der nicht sehen kann. Und dann passiert was ganz Erstaunliches. Dann begegnet Jesus diesem blinden Mann und wisst ihr, was das Erste ist, was Jesus tut? Der schaut diesen Mann an und sagt: Was möchtest du von mir? Naja, Jesus, also das ist ja jetzt offensichtlich, oder? Ich möchte sehen, sagt dieser Mann. Das weiß doch jeder, das hätte man sich doch auch so vorstellen können. Was möchtest du von mir? Fragt Jesus. Willst du denn sehen können? Ja, das ist so eine Sache. Wisst ihr, in diesem Film, in der Matrix, da bietet dann der Morpheus, der Neo drauf bringt, dass es offensichtlich mehr gibt, als bis jetzt so augenscheinlich war, da bietet er ihm eine Wahl an. Und zwar hält er ihm zwei Pillen hin, eine rote Pille und eine blaue Pille. Und er sagt: Neo, du hast jetzt die Wahl. Wenn du die blaue Pille nimmst, dann wirst du einschlafen und du wirst in deinem Bett wieder aufwachen und du wirst dich an nichts erinnern können von unserem Gespräch und alles, uns alles vergessen und einfach weiterleben, wie bis jetzt war. Und es ist alles in Ordnung. Oder du nimmst die rote Pille. Wenn du die rote Pille nimmst, dann wirst du die Wahrheit sehen. Aber sagt er, ich verspreche dir nicht, dass das angenehm wird. Ich verspreche dir nicht, dass es eine schöne Wahrheit sein wird. Es wird nur einfach die Wahrheit sein. Und du hast jetzt die Wahl, nimmst du die rote oder die blaue Pille? Welche Pille hättest du denn genommen an dieser Stelle? Das ist ja so eine Sache mit der Wahrheit. Wahrheit, wenn es wirklich Wahrheit ist, ist nämlich nicht immer angenehm. Aber halt wahr. Manchmal möchte man ja gar nicht alles wissen. Manchmal ist es vielleicht angenehmer, die Wahrheit einfach nicht zu hören. Tatsächlich erzählt der Film dann weiter, dass Neo dann anderen Menschen begegnet, die das Ganze schon hinter sich haben, zum Teil seit Jahren. Da gibt es dann einen dabei, der heißt Cypher. Und der ist nach all den Jahren ziemlich desillusioniert von dem neuen Leben in der Wahrheit. Als ihm gesagt wird, na schau mal, wir sind doch befreit worden da von diesem Morpheus, da sagt er, das verstehst du unter Freiheit? Unwissenheit ist doch ein Segen. Der möchte zurück in die Matrix. Der möchte wieder das schöne, angenehme, unwissende Leben von vorher haben. Das war eigentlich viel angenehmer, das nicht alles zu wissen, von dieser grausamen Realität einfach verschont zu bleiben. Da fallen mir irgendwie so die Israeliten ein in der Wüste. Wisst ihr, ne? Befreit? Ja, ja, natürlich. Aber dann merkt man plötzlich, die Fleischtöpfe Ägyptens, die waren doch gar nicht so schlecht, ja? Also jetzt sind wir frei, aber jetzt sind wir in der Wüste und frei. Ja? Vielleicht wäre doch zurück viel einfacher. Tatsächlich ist es dann auch so in dem Film, dass er an einem Moment dann wieder in so einer Simulation drin ist, dieser Cypher, und dort ein Stück Steak isst. Ein richtig schönes, wo einem das Wasser im Mund zusammenlässt. Draußen in der Realität gibt es dort in dieser düsteren Welt kein so gutes Essen. Ja? Und dann sagt er einen ganz interessanten Satz, dann guckt er dieses Steak an, diesen Bissen, den er gerade auf der Gabel hat, und sagt, ich weiß ganz genau, dass das nicht echt ist, aber es schmeckt so gut. Ja? Wisst ihr, so schlecht ist die Welt in der Blindheit, wo man Gott ausblendet und einfach so lebt, wie man selber möchte. So schlecht ist die ja oft gar nicht. Ja? Und da wird man nicht damit konfrontiert, dass man sein eigenes Leben mal in Frage stellen muss. Da wird man nicht davon konfrontiert, dass vielleicht Dinge, die ich mache, dass die falsch sind und dass ich Verantwortung dafür übernehmen muss. Das ist eigentlich oft ganz angenehm, diese Unwissenheit. Die rote oder die blaue Pille? Vielleicht ist die blaue, wo man einfach alles vergisst und nachher wunderschön unwissend weiterlebt, doch ganz angenehm. Aber Selbstbetrug ist ja keine Alternative. Und damit möchte ich jetzt auch gar nicht nur über andere Menschen reden, sondern vor allem auch über uns. Denn auch von uns, von Christen, heißt es im Neuen Testament, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, dann betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Ja, natürlich kann man sich anlügen. Ja, vielleicht macht es das Leben auf kurze Frist angenehmer, wenn man sich selber was vorlügt. Vielleicht kann man diese Illusion auch recht lange aufrechterhalten und ganz schön und gut darin leben. Aber am Ende ist es trotzdem Selbstbetrug. Das Gegenteil davon steht dann genau im nächsten Vers. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist die rote Pille, ne? Wenn wir erkennen, welchem Selbstbetrug wir aufgesessen sind, wenn wir zugeben, dass das nicht die Realität war, dass doch alles in meinem Leben in Ordnung ist, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und deswegen gibt es eigentlich gar keine Alternative zu dieser roten Pille. Und die Antwort auf die Frage, was möchtest du von mir? Von mir, dem Jesus, der die blinden Augen öffnet, von mir, der Licht ins Dunkel bringen kann, die kann nur eine sein. Ich will sehen, Herr. Auch wenn das, was ich sehe, vielleicht dann gar nicht angenehm ist im ersten Moment. Auch wenn es heißt, dass ich ganz viel Schuld gestehen muss. Auch wenn es heißt, dass ich Dinge ändern müssen in meinem Leben. Auch wenn es heißt, dass ich mich dieser Realität stellen muss. Es gibt keine sinnvolle Alternative. Ich will sehen, Herr. Öffne du mir die Augen. Das ist ein Gebet nicht nur für irgendwelche Sünder in der Welt da draußen. Das ist ein Gebet für dich und für mich. Ich will sehen. Öffne mir die Augen. Dass es ein Gebet für mich ist, das merkt man dann ganz schnell, wenn man sich die letzte Frage stellt, nämlich die Frage, was hat es zu tun mit den anderen Menschen, die ich begegne? Und da macht Jesus die Diagnose, dass es ja uns immer sehr, sehr leicht fällt, die Sünde bei den anderen Menschen zu sehen. Also, vielleicht passt das Bild vom Fisch im Wasser nicht ganz zu 100%, denn wir sind eigentlich doch ganz gut drin, Sünde zu erkennen, solange sie bei anderen stattfindet. Ja? Jesus sagt es in der Bergpredigt so: Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Also ihr merkt schon, ja, das bezieht sich nicht nur auf andere, das Problem. Das fängt schon bei mir an. Und vielleicht ist der Balken bei mir und der Splitter nur beim anderen. Also der Bezug auf andere und die Frage, wie gehe ich da mit anderen um mit diesem Thema, die fängt ganz klar an mit dieser Warnung, mit diesem Warnung vor dem Balken, mit der Feststellung, wir reden nicht über ein Thema, das mich nicht betrifft, sondern nur den anderen. Wir reden über ein Thema, das uns alle betrifft. Immer wieder. Auch heute noch. Ja, was machen wir dann damit? Ja, wir reden über die Sünde. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Man kann über Evangelium nicht reden, ohne über Jesus zu reden, der gekommen ist, um die Sünde der Welt zu tragen. Und das kann man nicht sagen, ohne auch über die Sünde der Welt zu reden. Ja, wir reden über Sünde. Aber vor allem reden wir über Jesus, über den, der die blinden Augen öffnet, über den, der die Sünde getragen hat, über den, der alles andere macht. Und wir laden Menschen ein, Teil sich anzuschließen, dieses Gebet mitzusprechen, diese Frage Gottes zu beantworten: Was möchtest du von mir? Ich will sehen. Öffne mir die Augen. Immer in dem Wissen, dass es auch mein Gebet ist. Und wir sind auch in der Mission unterwegs. Ich nenne das mal Mission Rote Pille. So ist es zumindest dann dort im Film. Denn die dann die Wahrheit gesehen haben, die machen das zu ihrer Mission, möglichst viele andere Menschen auch noch erkennen zu lassen, was eigentlich wirklich die Realität ist. Das ist unsere Aufgabe, diese rote Pille weiterzutragen. Dass sich die blinden Augen öffnen, das ist Teil unseres Auftrags. Aber wir merken natürlich ganz schnell, dass dieser Auftrag notwendigerweise daran scheitern müsste, dass wir keine blinden Augen öffnen können. Ja? Also wenn ich umgeben bin von Menschen, die noch in dieser Blindheit leben, dann kann ich ihre Augen nicht öffnen. So gut ich es versuche und so sehr ich es auch möchte, ich kann es nicht. Ich kann keine blinden Menschen heilen. Jesus kann's. Und das schärft meinen Auftrag sehr stark. Mein Auftrag ist es nämlich dann zuallererst, Menschen zu diesem Jesus zu bringen. Sie mit ihm in Kontakt zu bringen und zu sagen, schau mal, er kann deine Augen öffnen. Mein Auftrag ist nicht zu versuchen, dem anderen mit Gewalt irgendwie die Augen aufzuheben. Das kann ich nicht. Mein Auftrag ist es nicht, einen Blinden mit Argumenten von seiner Blindheit und von der Existenz des Lichts zu überzeugen. Das kann ich nicht, das wird ihn nicht heilen, das wird nichts ändern. Sehen machen kann ihn nur Jesus, aber der kann's. Und meine Aufgabe ist es, andere zu ihm zu bringen. Wenn man den Matrix-Film bis zum Ende guckt, da tauchen dann immer wieder machen wir die nächste Folie noch. Da tauchen dann immer wieder diese grünen Zeichen auf. Die sind dann irgendwie so das Computerzeug, das dahinter steht vor dieser simulierten Realität. Und ganz am Schluss tauchen sie wieder auf. Und weil dann aber viele, viele Menschen plötzlich anfangen, die Wahrheit zu erkennen und das System letztlich so zusammenbricht, da steht plötzlich mittendrin Systemfehler, System Error. Und dann hält alles an. Das wäre doch ein gutes Ziel. Was machen wir mit dem Ganzen? Weißt du, die Sünde wird Teil unserer Realität bleiben, bis wir eines Tages bei unserem Herrn sind. Wenn er alles neu macht, alles Böse ein Ende hat, dann werden wir uns mit diesem System nicht mehr rumschlagen müssen. Dann wird alles gut sein. Bis dahin ist es Teil unserer Realität, genauso wie die Fische weiter im Wasser unterwegs sind. Und auch für uns als Christen gilt, ja, man kann so blind sein. Man kann drauf reinfallen, auf die große universelle Lüge, man kann Gott ausblenden und man kann tatsächlich, zumindest augenscheinlich, recht gut leben mit dieser Lüge. Auch als Christen kann man immer wieder in diese Falle tappen, kann sich selber was in die Tasche lügen, kann das, die Realität aus den Augen verlieren und das Licht Gottes ganz vergessen. Deswegen müssen wir wachsam bleiben, das ist ganz sicher. Vor allem aber müssen wir immer wieder zu dem kommen, der blinde Augen öffnen kann. Und auch wenn ich das erlebt habe, dass Jesus Augen öffnet, dann stelle ich aus dem, was er selber sagt, fest, dass ich wahrscheinlich selber noch manchen blinden Fleck habe in meiner Sicht. Da passen ganze Balken rein, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Deswegen bleibt das Gebet, mein Gebet zuallererst. Jesus, ich will sehen. Öffne mir die Augen. Komm mit deinem Licht in jeden Fleck, wo noch Dunkelheit ist in meinem Leben. Und dieses Gebet werde ich brauchen, jeden Tag, immer wieder neu, bis zu dem Tag, wo alles im Licht Gottes aufgeht. Ich will sehen. Gemeinsam müssen wir uns an diesen Jesus halten und seinen Heiligen Geist wirken lassen und noch viele, viele Menschen zu ihm hinsehen, dass sie sich berühren lassen von ihm und geheilt werden. Und vielleicht können wir dann am Ende eines Tages alle noch mal ganz neu dieses Lied singen, das wir vorher gesungen haben, von der wunderbaren Gnade Gottes, die mich gerettet hat. Und am Ende des ersten Verses, ich war blind und jetzt sehe ich. Möge Gott uns die Augen öffnen. Jesus, komm, auch heute Morgen, komm mit deinem Licht in unsere Dunkelheit. Scheine hell auf unsere blinden Flecken. Lass uns nicht im Selbstbetrug leben. Lass es nicht zu, dass wir in Bereichen unseres Lebens das, was du getan hast und was du verändern möchtest, dass wir das ausblenden. Lass uns nicht in einer Selbsttäuschung versinken, die uns selbst versichert, dass doch alles in Ordnung ist. Nein, leuchte dein Licht hinein, auch auf die Stellen, wo die Wahrheit zu sehen vielleicht ganz unangenehm ist. Aber nur diese Wahrheit zu sehen, kann uns frei machen, weil sie uns mit deiner heilsamen Gnade und deiner Vergebung und deinem Blut vom Kreuz von Golgatha in Berührung bringen kann. Und so kommen wir und sagen, zeig uns unsere Balken, zeig uns unsere blinden Flecken. Komm du und öffne uns die Augen. Und mach uns zu Menschen, die unterwegs sind mit dieser roten Pille. Menschen, die dazu beitragen, dass andere zu dir finden und bei dir erfahren, wie es ist, wenn Augen aufgehen, wenn dein Licht hineinscheint und dann deine Gnade und Vergebung kommen. Jesus, komm mit deinem Licht. Amen. Mit diesem Gebet möchten wir dann auch in unsere gemeinsame Gebetszeit gehen und vielleicht kann das ja dein Gebet werden heute Morgen. Geist Gottes, schein gerade in diesem Gottesdienst in mein Leben hinein. Und vielleicht beleuchtet er ja heute Morgen Flecken, die bis jetzt eher im Dunkeln lagen, im Schatten, die blind waren. Vielleicht zeigt er dir ja heute Morgen Dinge, wo er sagt, schau mal, da ist noch ein ganz schön dicker Balken. Dann nimm den Balken nicht mit heute Morgen. Sondern dann komm zu ihm, komm zu Jesus und sag, Jesus, vergib, nimm du es weg, mach du mich frei davon, lass dein Licht da hineinscheinen. Und so beten wir miteinander und vielleicht hast du das Bedürfnis, dass heute Morgen Menschen mit dir beten, dann darfst du gern dort nach hinten gehen, wo unser Gebetsteam wie immer bei den Sofas sein wird, die gerne mit dir beten. Aber geh heute Morgen nicht raus, ohne mit Jesus geredet zu haben und ohne dich seinem Licht auszusetzen, das alle blinden Flecken wegnehmen kann.